oder Schnee bei 2 bis 14 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Boysen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Aus dem Leben der Gesine Krespal, so lautet der Untertitel. Gesine Krespal ist die Hauptfigur, eine Frau mecklenburgischer Herkunft, geboren 1933 in Jericho, nun 32 Jahre alt und Bankangestellte in New York, ledige Mutter einer 11-jährigen Tochter namens Marie. Gesine erzählt Marie ihre Herkunft und Entwicklung und protokolliert die Erinnerungen auf Tonband, um sie zu bewahren, für wenn ich tot bin. Ihre Chronik umfasst eine Erzählzeit von 366 Tagen, den Jahrestagen des Buchtitels, vom 20. August 1967 bis zum 20. August 1968, dem Vorabend des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei zur Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings. Dies ist der äußere Rahmen, die Erzähl- und Gegenwartsebene des Buches, das an die 2000 Seiten umfasst. Eines der ehrgeizigsten Erzählprojekte aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Wirklichkeit wird in der Form von Rückblenden die Geschichte des Jahrhunderts erzählt, jedenfalls der 50 Jahre vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum 20. August 1968. Es sind, wie gesagt, Erzählungen Gesine Krespals, die für ihre Tochter Marie bestimmt sind. Sie rekapitulieren zugleich ihre eigene Lebensgeschichte und die ihrer Eltern. Einen Strang des Buches haben wir für unsere Lesung herausgelöst, nämlich die Lebensgeschichte von Gesines Vater Heinrich Krespal. Analog zum Untertitel des ganzen Buches haben wir unserer Lesung den Titel gegeben »Aus dem Leben Heinrich Krespals«. Dieser Heinrich Krespal ist von Beruf Schreiner und zu Hause im mecklenburgischen Jericho. Er ist Anhänger der SPD gewesen, aber aus der Partei nach dem Ersten Weltkrieg ausgetreten, nachdem sie sich mit den konservativen Kräften arrangiert hatte. Seit mehreren Jahren arbeitet er in einer Tischlerei im englischen Richmond. Im Sommer 1931 lernt er bei einem Heimatbesuch Lisbeth Papenbroek kennen. Und obwohl er von der papenbrookschen Familie als Arbeiter von oben herab angesehen wird, gewinnt er Lisbeth zur Frau. Sie folgt ihm nach England, wo sie sich aber fremd fühlt. Ihr Mann bemerkt es erst und gesteht es sich ein, als Lisbeth schwanger wird und sich eine Schiffskarte nach Hamburg kauft, um ihr Kind zu Hause in Jericho zur Welt zu bringen. Das geschieht im tiefsten Winter Ende Januar 1933. Und das ist ein wichtiges, entscheidendes Datum der deutschen Geschichte, auch noch 34 Jahre später in New York. Hören Sie wieder Rolf Boysen.
19. Oktober 1967, Donnerstag. Was gingen Krespal die fetten Schlagzeilen an, mit denen die britischen Zeitungen die Ernennung eines Herrn Hitler zum deutschen Reichskanzler meldeten? Die regten sich auch nicht auf und fanden den Führer der größten Partei an der richtigen Stelle, unter Aufsicht der versammelten Rechten. Börse ruhig, Mark etwas anziehend gegen Pfund. Ihm aber, Krespal, war die Frau davongefahren, über den Kanal, mitten in einer Kältewelle aus Russland, in der 31. Woche schwanger. Gewiss war es in England kalt wie seit 7 Jahren nicht, aber bei Lübeck war der Dassower See zugefroren. Da gingen die Fischer zu Fuß zur Arbeit und hackten sich Löcher in den entlegenen Buchten. »Mir ist kalt«, hatte sie gesagt. Dann war sie in die Kälte gefahren. Am 31. Januar 1933 meldete der Daily Express aus Berlin, ein General Schleicher habe mit einem militärischen Staatsstreich eine Diktatur des Militärs errichten wollen. Die Potsdamer Garnison sei bereit gewesen, auf die deutsche Hauptstadt zu marschieren. Sie war aber nicht marschiert. Die SPD hatte beschlossen, einen Misstrauensantrag gegen das Kabinett der Harzburger Front einzubringen. In bewährtem Gegensatz hatte die KPD beantragt, der Reichstag möge der Regierung Hitler von Papen das Vertrauen entziehen. Nun war der Reichstag aufgelöst. Was war da Neues? Zu Crespas Verblüffung aber hielt alle Welt für natürlich, dass eine junge Frau zu ihrer ersten Entbindung nach Hause fuhr. Nun es ihn betraf, fand er es nicht natürlich. Er hörte ein Gespräch zwischen seinen Gesellen ab. Sie sprachen über Mrs. Crespa. Percival zählte die Hausarbeiten auf, die er für frühere Meistersfrauen habe machen müssen. So habe Mrs. Crespa ihn eine geschlagene Stunde lang einen Pfefferkuchenteig durchkneten lassen. Dann aber habe sie eine Schüssel mit dem fertigen Gebäck in die Werkstatt gestellt. »War ich baff«, sagte Percival. »Aber das Maul«, sagte er, »dass der Chef neuerdings zieht. Eine richtige, miese, tückische Schmollfratze von einem Pfennigfuchse hat der Mann sich angenommen. Verstehe ich nicht. Von der bekäme ich ein Kind mit Freuden.« Und Mr. Smith sagte freundlich, »halt die Klappe.« T.P. Mr. Smith, ausgemergelt vom Trinken, hatte viel zähe Kraft in seinen langen Armen übrig. Und wenn er den Jüngeren zwischen fülligen Brauen und dem Rand seiner Nickelbrille hervoransah, machte er ihn so stumm, wie er wollte. Crespal hatte bisher nicht mit Behagen angesehen, welche Mühe Mr. Smith sich mit dem Alkohol gab, aber an diesem Abend schickte er nach Bier. Das war nicht, weil Mr. Smith ihm Percivals Erziehung ein bisschen abnahm. Was Crespal vor Augen hatte im pfeifenden Winterkanalstürme, war Lisbeths Gesicht hinter der Scheibe des anrückenden Zuges im Viktoria-Bahnhof. Er hatte auf der Suche nach einem letzten möglichen Wort sich so unbehilflich angestellt, dass sie die Verhandlungen mit Gepäckträger und Schaffner erledigt hatte, bevor er den Mund aufbekam. Sie zeigte ihm, dass sie ausreichend Hilfe auf der Reise haben würde und dass sie überdies sie benutzen konnte. Er hatte außerdem verstanden, dass sie hier etwas allein tat, ohne ihn, gegen ihn. Sie hatte sich an beiden Armen in den Waggon gezogen. Sie hatte hinter der Scheibe gestanden mit hängenden Armen, als sei ihr das Öffnen des Fensters zu beschwerlich. Sie hatte nichts angesehen als ihn. Es war ein anderes Gesicht. Sie schien jünger und zu jung für ihre neuen Erfahrungen. Sie hatte wieder ein Mädchengesicht, etwas ungenau um die Augen, ein weniges starrsinnig. In seiner Erinnerung, in der Finsternis des verlassenen, ungeheizten Zimmers, stand es still, bis es schwankte unter dem Ruck des anfahrenden Zuges und schräg wegfiel. Mitte Februar schickte er ihr eine Ansichtenkarte. Sie zeigte die Richmond Bridge und unter die Pfeiler hatte er ihr die Gründungen aus Ulmen und Eichenholz skizziert, die schon 156 Jahre im Wasser aushielten. Er schrieb von den Fortschritten der Aufträge, die sie noch kannte, auch Grüße von Dr. Solomon und Mrs. Allen. Dann war der Raum für den Text erschöpft. Denn es mochte zwar sich so verhalten, dass er ohne sie schlecht leben konnte, aber es ging nicht an, dass er ihr das aufschrieb. Nicht wahr? Als sie ihm 3 Wochen fehlte, war er ziemlich überzeugt, sie sei mit seinem Einverständnis, wenn nicht auf sein Drängen hin, nach Jericho gefahren. Zumindest ohne Streit. Er war jetzt ganz unbefangen. Und in seiner Erinnerung war sie es auch. 20. Oktober 1967, Freitag. Auf dem Weg von London nach Jericho wollte Crespal in Lübeck einen Zug überschlagen. Die Kerle vom Zoll in Hamburg waren auf eine wilde Art feierlich gewesen. Sie hatten ihn mit Namen beglückwünscht zur Heimkehr nach Deutschland. Wäre er nicht gekleidet gewesen wie zu einer Beerdigung, sie hätten ihn womöglich in die Rippen gebufft. Es war indessen ein gewöhnlicher Arbeitstag, der 2. März 1933, ein Donnerstag. Und er wollte einmal in der freien Hansestadt Lübeck nachsehen, ob sie da auch so aus dem Häuschen waren. Erwin Plath wohnte in der Vorstadt St. Lorenz Nord, In einer Seitenstraße der Schwartauer Allee in der Nähe des Grenzschlachthofs. Und Crespal stand etwas erstaunt vor dem stattlichen, sauber bemalten Giebelhaus, ehe er klopfte. Die Frau fuhr ihm entgegen, als hätte sie hinter der Tür gelehnt. »Mein Mann ist nicht da«, schrie sie. »Mein Mann ist nicht da«, sagte sie noch einmal. Und Crespal trat einen Schritt auf den Bürgersteig zurück, damit sie ihn genauer betrachten konnte. Das half ihr nichts. »Ihr Mann sei nicht da«, rief sie aus, als sollten alle Nachbarn es erfahren. Crespal öffnete langsam die beiden oberen Mantelknöpfe, aus Verblüffung, auch weil ihm der Kragen stramm saß. Und unverhofft flüsterte sie etwas. Er verstand, dass Erwin am Nachmittag beim Hindenburghaus zum Folgen antreten werde. »Mein Mann ist nicht da«, gab sie ganz laut von sich. Und Crespal versuchte erst gar nicht zu antworten. Als er wieder in der Schwartauer Allee war, erlaubte er sich Kopfschütteln. Erwin hatte ihm vor Jahren in Hamburg erzählt von einer zwar eigensinnigen, aber verträglichen Ehefrau und nicht von einem verängstigten Mädchen, das sich in Schauspielerei versuchte. Auf der Eisenbahnbrücke wandte er sich nicht nach rechts, sondern geradeaus auf den Ebertplatz zu, ging über dem Stadtgraben an den Puppen vorbei, ließ sich von einem Denkmal mustern, gab ihm Widerrede, sag du doch mal was, Bismarck, umrundete das Holstentor in seiner Erdschüssel und verschwand in der inneren Stadt. Da war kaum etwas zu sehen. Dann sah er etwas, aber die Zeit fing an so schnell zu laufen, dass er am nächsten Tag nicht mehr alles glaubte. Am Hindenburghaus marschierte ihm ein Trauerzug entgegen, mit gedämpften Trommeln, Fahnen der Marine und mit Hakenkreuz. Und am Ende, weit hinter den blauen und braunen Uniformen, sah er wahrhaftig Erwin latschen. Ein bisschen krumm, als seien sie doch nicht gleichaltrig, mit etwas stierem Blick, als helfe er tatsächlich jemand zu Grabe tragen. Nur, was hatte ein eingeschriebener Sozialdemokrat zu tun mit einem verstorbenen Kapitänleutnant, mit einem Gefolge von SA? Erwin wollte ihn nicht wahrnehmen, als er sich einreihte und die angemessen benommene Miene annahm. Und bis zum alten Friedhof trotteten sie stumm nebeneinander her, die reinen Leidtragenden. Erst als der Zug auf die Mittelallee eingeschwenkt war, schwankte Erwin in einen Seitenpfad, das Taschentuch im Gesicht etwas Unsichtbares wegwinkend, sodass er niemandem groß auffiel. Später fand Crespal ihn am äußersten Rand des Grabfeldes, hinter der Wand eines Mausoleums, unruhig, Schulterblicken verfallen, flüsternd, nicht vergnügt, nicht der Spaßmacher, den Crespal seit so 20 Jahren kannte. Erwin wartete auf jemanden. Crespal war es nicht. Im Grunde wartete er auf die Polizei. Nur hätte er vorher gern noch jemand anderen getroffen. Es war also Crespal, der mit Erwins Briefumschlägen vom Friedhof zurückfuhr auf der hinteren Plattform der Straßenbahn 2, die Israelsdorfer Allee hinunter über den Klingenberg bis zur Kronsvorder Allee. Die Adresse war in einer Straße mit Bürgerhäusern, elegantem Putz zwischen Fachwerk oder ausgesuchtem Jugendstil in Ziegeln. Hinter diesen stillen Gardinen war nichts entsetzlicher, als dass Marlene Dietrich in Hosen aufgetreten war. Nichts dringlicher, als den Tonfilm FP1 antwortet nicht noch einmal zu sehen. Und nichts mehr geraten, als die schwarz-weiß-rote Fahne auf den Mast zu ziehen. Eine gefühlvolle Bereitschaft zum Staatsgenehmen, die den möglichen Fehler wenigstens gegen die Willigkeit des Versuchs verrechnet wissen wollte. In einem solchen Haus, in einem von Samt und Mahagoni verdunkelten Zimmer, konnte Crespal die beiden Pässe abliefern. Denn Papiere fürs Ausland waren es. Die Leute um den polierten Familienesstisch schienen ihm Schule zu spielen, in einer ungeduldigen, hastigen Art, als wüssten sie allerdings Eiligeres. Es war die Frage, ob die Kommunisten den Reichstag angesteckt hatten oder Hitlers Sturmabteilungen. Es war weiterhin die Frage, ob die Sozialdemokratie nunmehr eine Hilfe für die Kommunisten mit ihrer Würde vereinbaren könne. Denn die mecklenburgischen Landtagsabgeordneten der KPD Warnke, Schröder, Quandt, Schuld waren auf der Flucht. Und es stand zu befürchten, dass demnächst Ernst Thälmann an der Tür klingelte. Es gab Berichte, nach denen Thälmann nach Dänemark unterwegs war. Jedoch hatten die Kommunisten mit den Nazis gegen die Sozialdemokratie paktiert. War ihnen das Schlagwort Sozialfaschisten je zu vergeben? Am Klingenberg traf er keinen seiner Weggefährten an. Und ganz unrecht war es ihm nicht, denn sie hatten ihn immer noch nichts sagen lassen über seine Entfernung von der SPD seit 1922. Nach einer Weile verzog er sich zur Bäckergrube, wo Erwin auf ihn hatte warten wollen, und saß lange umsonst an einem Hinterhoffenster in der guten Stube einer alten Frau, die ihn behandelte wie einen von vielen Unerwachsenen, die sich aus bloßem Mutwillen in lästige Umstände bringen. Es war zu merken, dass sie in solchen Besuchen geübt war. Sie sprach nur platt. Sie zwang ihn zum Verzehren einer Scholle, in sehr wenig Butter gebraten. Dann wollte sie ihn nicht gehen lassen, beschwor ihn in geradezu sanften Tönen, als hätte sie sich vorher nicht streitsüchtig gegeben. Gegen Abend kam Crespal am Schüsselbuden vorbei, und als er an der Nummer 17 das Konsulatsschild seiner großbritannischen Majestät Georgs des V. wahrnahm, hatte er die Empfindung von zwei verschiedenen Wirklichkeiten und wäre lieber nur in einer gewesen. An den Salzspeichern war er auf dem Weg zum Bahnhof, da fing Erwin Plath ihn ab. Er hielt sich nun recht gerade, wie ein Spaziergänger mit viel Selbstachtung, und sprach laut über einen Sonntagsausflug, den er nach Ratzeburg vorhatte, mit dem Motorboot auf der Wakenitz. Er konnte es aber nicht lassen, sich umzusehen, und er wartete immer noch. Es war jemand, der gegen Mittag zu Hause nach ihm gefragt hatte. Dahin wollte Crespal nicht mitgehen, aber auf dem Bahnhof fand er keinen Zug nach Gnetz mehr, geschweige denn nach Jericho. Und als er abermals an Erwins Tür klopfte, wurde er festgenommen, fix aus dem dunklen Hausflur heraus und auf die Polizei gefahren, in demselben Personenwagen, der ihm gleich als zu vornehm für eine solche Straße erschienen war. Die Beamten waren bereit, ihm für sein Geld Essen in die Zelle bringen zu lassen. So viel hatten die britischen Beilagen in seinem Pass bewirkt. Aber sie wussten sonst nichts anzufangen mit dem langsamen Patron, der nur einen Zug in Lübeck überschlagen haben wollte und auf dem Hocker so steif und zusammengezogen saß, als fürchte er, seinen schwarzen Tuchmantel an den Wänden zu beschmutzen. Damals hielt die Lübecker Polizei noch auf Sauberkeit und verdachte ihm beleidigende Absicht. Also holten sie ihn erst früh morgens zum Verhör. Und immer noch nicht wollte er sich retten mit dem geschäftlichen Ansehen seines Schwiegervaters in Lübeck. Er war sicher, hier hülfe nur noch Dummtuerei. Er bestand auf einer Gegenüberstellung mit seinem Freund Erwin Plath, denn den habe er besuchen wollen. Nun sei ihm die Zeit knapp und er wolle noch was davon haben. Endlich stellten sie ihm Erwin in die andere Ecke des Bürozimmers. Erwin sah um die Schultern etwas abgestoßen aus. Aber nun war er offen vergnügt, zwien plitsch auf Mecklenburgisch, als sei das Warten endlich vorüber und das Eingetroffene weniger ärgerlich als die Ahnung davon. Der Kommissar, blitzend vor ausgeschlafener Laune, legte ein langes Verhör an und wollte es gleich listig beginnen mit der Frage, woher die Herren einander denn kennten bei solcher Freundschaft. Und Crespal deutete Haltung an und zog den entgeisterten Vernehmer vom Drehstuhl mit dem schmetternden Ausruf »Holsteinisches Artillerieregiment 24 zu Güstrow, zweite Batterie«. Nach der ersten Silbe sprach Erwin mit ihm gleichzeitig und an der richtigen Stelle ließ Crespal ihm Luft zum Nachklappen. »Fünfte Batterie«, sagte Erwin. Als sie beim Frühstück in Gerda Plaths Küche saßen, hatte Erwin mit dem Warten wieder angefangen. »Wer mag das wohl gewesen sein gestern Mittag, von dem du mir Nachricht zum Hindenburghaus geschickt hast?« sagte er sinnend, knetete seinen Nacken. »Der das Zeichen mit den beiden Mantelknöpfen wusste«, sagte er, seitwärts neben Crespal blickend, von dem er hier Hilfestellung nicht erwarten konnte. Und Gerda warf einen ganz unbedachten Blick auf Crespal, der ihr bisher ein deutlich befremdetes Benehmen gezeigt hatte, Und beide begriffen gleichzeitig, dass gestern wirklich jemand verloren gegangen war, der das Zeichen auch als ein Zeichen gekannt hatte. »Dor, sit ein«, sagte sie, den Ellenbogen gegen Crespa gewinkelt. Sie sahen beide zu, wie auf Erwins Gesicht das Entzücken gegen die andere Erkenntnis verteidigt wurde. Dann sagte er zögernd, »Nu subik mi dal«. An diesem Morgen, Freitag, den 3. März 1933, wurde Gesine Crespal in Jericho geboren. 21. Oktober 1967, Sonnabend. »Crespal, dein Vater, mein Großvater«, sagt Marie, »kam also erst am Nachmittag zu dir nach Jericho, am 3. März 1933. Gegen Nachmittag. Als der Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, sich finden und verhaften ließ in einem kleinen Zimmer an der Lützowstraße in Berlin. Und er hatte keine Fahrkarte nach Dänemark bei sich. Und Crespal war nicht betrunken? Nicht sichtbarlich. Er hatte Erwin Plath in Lübeck nicht nur über den Vormittag geholfen, sondern auch über eine Literflasche Doppelkümmel und einen halben Kasten Bier. Und Gerda Plath wollte ihn erst gehen lassen, nachdem er ihrem Kaffee die Ehre gegeben hatte. Sie wollte jener Frau Crespal einen nüchternen Mann schicken. Der da in Jericho ankam, die Bahnhofstraße entlang und unter den ersten 16 Fenstern Papenbrocks, aufrecht und etwas langsam, war ein Betrunkener so hellwach, du denken kannst. Demzufolge freundlich, sagt Marie. Ein Blinder, der alles sah, ohne es behalten zu können. Ein Tauber, der eine Katze laufen hörte, ohne das Geräusch zu begreifen. Jericho kam ihm sehr laut vor. Auf dem Marktplatz war Musik. Auf dem Marktplatz waren mehr Leute, als er Einwohner wusste. Papenbrocks Tür zum Markt war verschlossen. Er fand seine Frau nicht auf dem oberen Flur, wo Papenbrock die Zimmer seiner Kinder eingerichtet hatte. Er tapste wieder nach unten zur Haupttür und setzte auf dem Vorplatz seine Tasche mitten in den Weg. Die Tasche sollte für ihn sagen, es war eine Reise. Auf Reisen kommen Verspätungen vor. In solchen Familien gab es einen Nachmittagsschlaf, sagt Marie. Lisbeth schlief in ihren Haaren in dem Zimmer oberhalb von Papenbrocks Comptoir, das vor einer Woche noch ein Teezimmer gewesen war. Sie schlief sehr hoch aufgebettet, mit offenem Mund, mühsam atmend gegen die überheizte Luft, inmitten der hochmütigen Gesellschaftsmöbel, aufgestellt wie zum Sterben. Nun das Kind. Das Kind lag in einer Bauernwiege an der Wand zwischen den beiden Fenstern zum Markt. Das Kind war eingeklemmt und dick bepackt mit Federbetten. Das Kind schlief auf seinem rechten Ohr zwischen zwei locker geballten Fäusten. Der Atem war zu sehen, aber nicht zu riechen. Das Kinn war noch sehr nach vorn geschoben, die Stirn stark zurückgedrückt unter den einzelnen dunklen Haaren. Es war ein gut ausgetragenes Kind, mit fertig gebildeten Fingernägeln, rötlich und blauer Haut und nur geringen Krähenfüßen neben den Augen. »Das kannst du von dir nicht wissen«, sagt Marie, als Feststellung, nicht im Protest. »Ich weiß es von dir. Wir sind einander nicht ähnlich. Einmal, im Juli 1957, warst du mir ähnlich. Es wäre mir lieber, du erzähltest davon, als sei es dir erzählt worden«, sagt Marie. »Mir ist erzählt worden, dass Crespal gar nicht auffiel. Unverhofft war das Haus wach und schickte einen Abgesandten nach dem anderen zu den beiden Schlafenden. Da kam Luise Papenbrock mit Wärmflaschen für das Kind. Da kam die Dienerschaft, Köchin, Hausmädchen, Kutscher, Knechte zum Gratulieren. Da kam Albert Papenbrock als Großvater auf Strümpfen und brachte auf dem Sonntagstablett den Tee, wie Lisbeth ihn in Richmond gelernt hatte. Für den Kerl am nördlichen Fenster hatten die nicht viel Verwendung. Das Kind war ein Mädchen, so dass er Lisbeth wiederum etwas schuldig war. Aber mochte das Kind ihn nicht erkannt haben, es hatte ihn angesehen. »Deine Mutter, Lisbeth«, sagt Marie, »erzähl doch mal von ihrer Seite her.« »Das kann ich nun nicht.« »Kannst du nicht denken, was sie dachte?« »Und nicht wie. Ich verstehe sie nun nicht mehr.« 24. Oktober 1967, Dienstag. Crespa, 1933 in Jericho, fühlte sich behandelt, als sollte er von einem Krach abgehalten werden. Krach wäre ihm zu Pass gekommen. Es war nicht nur die alberne Ausgelassenheit aller Frauen in Papenbrocks Haus, die die Männer an die Wand drücken wollten mit der Geburt. Er hatte sich alles anders gewünscht. Ein Einzelzimmer in einer Klinik, ärztliche Aufsicht, ausgebildete Schwestern, Besuchsverbot für Fremde und einen Anschein von Hygiene. Nun lag seine Frau Staat im Teezimmer und musste die Aufwartungen der befreundeten Familien hinnehmen. Und das Kind wurde aufgehoben und den Kindern der Besucher gezeigt und hingelegt und aufgehoben, freundlich betatscht von Erdigen und Schnupfenfingern, und würde sich Kopfschmerzen zuziehen von den Blumengebinden in der trockenen Heizluft, so wie er sie schon hatte, Crespal. Es gelang ihm auch nicht, mit Lisbeth unbefangen zu reden, außer in der ersten Nacht, die er auf dem Fußboden neben ihrem Bett verbrachte, die Hände im Nacken verschränkt, leise redend, bis sie ihre plötzliche Angst vergaß und einschlafen konnte. Sie versprach ihm kein Reisedatum, aber sie widersprach ihm auch nicht. Wenn er das Kind ansah, das blind und hilflos Tropfen Zuckerwasser von seinem rissigen Finger nippte, hatte er ein heftiges Gefühl von Eile. Am Sonntagnachmittag, während aus den Lautsprechern des Musik- und Radiohauses Johannes Schmidt die Schallplattenkonzerte zwischen den neuesten Zahlen von der Reichstagswahl an die Fensterscheiben klirrten, bekam das Kind einen Namen. Im Gnezer Tageblatt war es nur als ein gesundes Mädchen annonciert worden. Lisbeth Crespal hatte einen Jungen erwartet und nur den Namen Henry fertig ausgedacht. Und Crespal hatte nicht erwartet, dass er einmal eher seinen Willen bekommen würde als sie. Sie ließ ihn Vorschläge machen. Sie saß halb aufrecht, gegen drei Kissen gelehnt, und sah ihn an, aufmerksam, fast munter. Ihre Augen schienen dunkler als sonst, sie hatte ihre Farbe noch nicht wieder. Und auch die lockeren Haare um ihr Gesicht waren nicht so hell wie sonst. Sie dachte über seine langsamen, nicht ganz überzeugten Einfälle nach, öffnete die Lippen, kaute Luft. Es sah aus wie Abschmecken. Elisabeth sollte das Kind nicht heißen. Welche Lisbeth soll denn kommen, wenn du eine von uns rufst? Beide, Crespal. Sie verstand ganz gut, dass er als einen zweiten Namen Luise nur aus Höflichkeit gegen Papenbrocks Frau denken konnte und nicht gern. Sie brachte den Namen seiner Schwester auf. Crespal meinte zögernd, es müsse ein Name sein, der keine andere Person mitriefe. Gesine, sagte er harmlos und hätte es am liebsten verschluckt. Ja, sagte Lisbeth nachgiebig, freundlich, so dass er es als ein Geschenk verstehen musste. Er saß an ihrem Fußende auf dem Bettrand. Sie hatte gar nicht zur Wiege hinübergesehen. Sie stieß ihn leicht gegen die Hüfte mit einem Fuß unter der Decke und sagte, Gesine, Henriette.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die dritte Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Impressions in Colors von Isabella Effenberg ist unser Album der Woche in Play Jazz auf NDR Kultur, das wir auch an Sie und an euch verlosen. Im Fenster nach Europa hören wir die schwedische Saxophonistin Anna Högberg. Wir berichten über eine Aktion im geplanten Jazzhaus in Berlin, Improvising a Zentrum. Und die Nominierten für den Deutschen Jazzpreis wurden bekannt gegeben. 22 Preise werden vergeben. Die NDR Big Band wurde gleich mit 2 Produktionen nominiert und Trompeter Percy Purslow als Trompeter des Jahres.